Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Keinen NC, noch nicht mal ein Abitur brauchen Menschen, die in Stuttgart die Straßenuniversität besuchen. Wie das niedrigschwellige Bildungsangebot für alle funktioniert, ist ein Thema bei uns bis um drei. Am Mikrofon begrüßt die Regina Brinkmann. Hallo. Es gibt Volkshochschulkurse, Kinderunis und natürlich unzählige Workshops von Vereinen. Man könnte also meinen, da ist für jeden etwas dabei. Aber selbst wenn Bildungsangebote kostenlos sind, bleiben dennoch Hürden, sich anzumelden. Erreichen sie nicht die, die ohnehin in der Gesellschaft oft übersehen werden. Menschen ohne oder mit sehr wenig Geld, ohne Wohnung oder soziale Kontakte. In Stuttgart gibt es eine Straßenuniversität, die will genau diese Lücke schließen. Ihr Angebot für alle geht nun schon ins zweite Semester. Katharina Thoms stellt es vor.
Also ich sage herzlich willkommen und ich freue mich, dass ihr da seid oder Sie.
9 Leute sitzen mitten in Stuttgart an Tischen im Kursraum in U-Form vor Andrea Sausele. Sie haben sich angemeldet für den Straßenunikurs Ernährung, gesund und günstig.
Es gab einen Flyer, den habe ich gleich mitgenommen. Und weil ich ja in einem bestimmten Alter bin, Ü50, wird es ja auch Zeit, dann mal sich mehr um Ernährung zu kümmern.
Ich verlasse mich auf meine Frau, die kriegt immer solche Sachen mit. Ja. Ich gehe dann einfach mit, wenn es mich interessiert.
Die meisten sind zum ersten Mal da, vor allem Menschen über 50. Die 1,5 Stunden sind wie alle Straßenuniversitätskurse kostenlos. Der Raum mit den vielen Fenstern war mal ein Waschsalon, jetzt wird er gemeinnützig zur Verfügung gestellt von der Stadt Stuttgart. Was Sie alle hier interessiert, wie das nun geht, sich günstig und gesund ernähren. Andrea Sausele gibt zu.
Es ist manchmal schon sehr frustrierend, aber dann ist auch wieder irgendwie immer so, dass mir es voll wichtig ist, irgendwie zu motivieren, dass man trotzdem weitermacht, weil ich halt weiß, dass es halt einfach so einen riesen Unterschied macht, was man isst, und zwar jeden Tag.
Sausele ist Ernährungswissenschaftlerin und bespricht die Grundlagen. Was ist eigentlich gesund und was macht krank? Wann sollte man was essen? Der Kurs ist einer der Renner in der Stuttgarter Straßenuni. Sausele hat ihn schon mehrmals angeboten, immer kommen andere Leute. Gregor Senne vom Sozialunternehmen Neue Arbeit organisiert das inzwischen umfangreiche Bildungsangebot der Straßenuniversität.
Da kommen jetzt halt nicht so klassische Bildungskonsumenten. Im Grunde genommen geht es auch darum, erstmal überhaupt wieder so Menschen an Bildungsthemen ranzuführen auch.
Straßenuni heißt nicht Open-Air-Kurse im Freien auf der Straße. Der Name soll zeigen, das Angebot richtet sich an alle Menschen. Auch Bildungsbürger dürfen kommen. Aber wer wenig Geld hat oder sogar auf der Straße lebt, der wird besonders angesprochen. Wortwörtlich.
Dass man wirklich noch stärker versucht, auf die Menschen zuzugehen, dass man die Bildungsangebote zu den Menschen bringt, dass man in den öffentlichen Sozialraum reingeht, in das Gemeinwesen hinein, dass man auch so bekannte Plätze nutzt, wo eben diese Menschen häufig sich aufhalten in diesem Milieu auch.
Die Menschen werden deshalb in der Stuttgarter Vesperkirche angesprochen und bei der Essensausgabe des Foodsharings oder an den Übernachtungsplätzen der Wohnungslosen auf die Angebote der Straßenuniversität aufmerksam gemacht.
Und dann haben wir auch Befragungen durchgeführt und mal nachgefragt, was die sich wünschen würden auch. Häufig kamen dann schon so Wünsche nach so Sportangeboten auch oder Museumsführungen.
Seit vergangenem Herbst bieten die Macherinnen und Macher der Straßenuni die jetzt an. Museums- und Theaterbesuche, Zeichenkurse oder Yoga. Um die 100 Kurse sind es inzwischen schon. Auf 4 Jahre ist das Projekt angelegt. Erstmal. Finanziert werden knapp 1,5 Stellen. Gregor Senne und eine Kollegin durch die Aktion Mensch. Mittlerweile ist aus einigen Kursgruppen eine kleine Gemeinschaft geworden.
Und es ist teilweise auch so richtig schön. Man merkt dann so, man begrüßt sich dann schon auch und die erleben da auch so eine Art Wertschätzung.
In Berlin gibt es auch eine Straßenuni, im nahen Esslingen ebenfalls. In Stuttgart wollen sie aber nicht nur Vorträge von Profis anbieten. Statt Frontalunterricht soll auch praktisches Wissen vermittelt werden, wie beim Ernährungskurs. Und im Idealfall soll sich das Publikum mischen. Senne erinnert sich an eine Führung im Kunstmuseum vor dem berühmten Triptychon-Gemälde von Otto Dix, das Armut und Reichtum im Berlin der 1920er Jahre zeigt.
Da waren eben Menschen so, die eher in prekären Lebenslagen sind. Die haben gesagt, ist doch heute immer noch genauso. Ja, irgendwie. Und da waren dann aber auch so ganz bürgerliche Leute mit dabei und so. Und gesagt, naja, aber heute ist ja eigentlich schon so, hat man ja auch so ein soziales Netz, da wird ja ein bisschen das aufgefangen und so. Und da merkte man schon so, dass da so unterschiedliche Perspektiven aufeinander breiten.
Und die Menschen aber ins Gespräch kommen. Das ist das Ziel, sagt Senne.
Ja, genau, wegen Schlafen, da kann sich der Körper halt...
So ähnlich läuft es auch im Ernährungskurs von Andrea Sausele. Sie hat zwar eine Präsentation vorbereitet, viel weiter als bis zur dritten Folie kommt sie aber nicht. Denn es gibt so viele Fragen zu beantworten. Der Straßenunikurs, eher ein Gespräch.
Gerne einfach fragen und dann können wir auch ein bisschen springen.
Gefragt wird nach Fastenkuren, Haltbarkeit von Lebensmitteln, welches Öl nun wirklich am gesündesten ist. Es wird eifrig mitgeschrieben und untereinander praktische Infos weitergegeben, wo es günstiges Biogemüse in der Stadt gibt.
Da gab es eine Gemüsekiste, da war ein Kürbis drin und Karotten und Zwiebeln und Kartoffeln und alles. Für 10 Euro.
Sausele bietet auch noch einen Einkaufskurs an, wo es um genau solche Themen geht. Sie selbst ist über einen Freund zur Straßenuni gekommen. Die studierte Ökotrophologin arbeitet gerade, auch wegen ihrer 2 Kinder, nicht in ihrem erlernten Job. Für sie ist die Straßenuni eine gute Möglichkeit, sich wieder ihrem Fachthema zu widmen. Die Kurse leitet sie ehrenamtlich.
Also ich finde es voll toll und das, also ich bin eher so ein sozialer Mensch, würde ich mal behaupten. Und ich finde es voll gut.
Das Team des Sozialunternehmens Neue Arbeit versucht, allen ReferentInnen eine kleine Aufwandsentschädigung zu zahlen. Denn sie suchen gezielt Menschen, die ihr spezielles Wissen einbringen können.
Wir haben zum Beispiel bei einer Stadtführung, wo eben auch Betroffene selber dann auch berichten, ob das jetzt so Menschen mit Suchtmittelmissbrauch Hintergrund sind oder jetzt Leute aus dem Wohnungslosenmilieu.
In den kommenden 3 Jahren wollen Gregor Senne und sein Team die Straßenuniversität möglichst fest verankern in Stuttgart. An Nachfrage und Angebot mangelt es nicht. Höchstens am Geld für die Organisation und Betreuung der jetzt schon rund 100 Kurse. Sie suchen weitere Fördermöglichkeiten, größere Spenden, damit Wissensvermittlung und Begegnung auf Augenhöhe nicht mehr wegzudenken sind aus Stuttgart.
Auch in den Niederlanden wird schon lange über die Auswahl von Studierenden für zulassungsbeschränkte Studiengänge wie Medizin, Zahnheilkunde, Psychologie diskutiert.
Campus und Karriere international.
Bis 2017 wurden die begehrten Studienplätze der Medizin und Psychologie in den Niederlanden noch ausgelost. Das schien das fairste Verfahren zu sein. Dann führte man Auswahlverfahren ein, die mehr auf die Motivation als allein auf die Schulnoten der Bewerberinnen und Bewerber setzten. Doch jetzt ist auch dieses Verfahren in die Kritik geraten und die Niederländer wollen zurück zum Losverfahren. Andrea Luke hat nachgefragt, warum.
Mein Name ist Jabber. Ich bin 27 und studiere Medizin in Utrecht. Ich bin im letzten Jahr und ich will Radiologe werden.
Jabber möchte nur seinen Vornamen nennen. Seine Eltern kommen aus Marokko und er wollte schon als Kind Arzt werden. Um den Zulassungstest zu schaffen, hat er wochenlang gelernt. Der Test hatte 2 Teile. Einmal ging es um fachliche Kenntnisse im naturwissenschaftlichen Bereich und dann gab es Fragen dazu, wie teamfähig und kommunikativ man ist.
Niemand in meinem Umfeld konnte mir helfen mit der Selektion oefenen.
Mir konnte niemand helfen. Meine Mutter hatte keine Chance, lesen und schreiben zu lernen, als sie jung war. Es gibt auch keinen Arzt bei uns in der Familie, der mir dabei hätte helfen können.
Als die Niederlande 2017 das reine Losverfahren für die Vergabe von Studienplätzen abschafften, wollten sie gerechtere Verfahren. Es sollte nicht allein auf das Losglück und die Schulnoten ankommen. Denn wer besonders gute Noten hatte, bekam mehr Lose im Verfahren und damit bessere Chancen. Stattdessen sollte zum Beispiel auch die Motivation mitentscheiden, ob man Ärztin oder Psychologe werden konnte. Also entwickelten die Hochschulen unterschiedliche Auswahlverfahren. Meist sind es heute ein Wissenstest, ein Motivationsschreiben und häufig verlangen Unis auch noch Empfehlungsbriefe.
Ja, eigentlich elf von den Dingen klingen sehr plausibel.
Einiges davon klingt natürlich ganz plausibel, aber in allen diesen Verfahren steckt auch die Gefahr, dass sie ungerecht sind. Also zum Beispiel die Wissenstest beim Medizinstudium. Nicht jeder kann sich gleich gut darauf vorbereiten. Und dann kommen allerlei Anbieter, die Vorbereitungskurse dafür anbieten. Die kosten dann wiederum Geld, was nicht alle Eltern haben. Also gehen die Bewerber nicht alle mit den gleichen Chancen in so einen Test.
So Thijs Boll, Bildungssoziologe an der Universität von Amsterdam.
Und was Motivationsschreiben angeht, wir wissen aus vielen wissenschaftlichen Untersuchungen, dass solche Schreiben ein schlechter Weg sind, um herauszufinden, ob jemand wirklich motiviert ist. Vielmehr geht es dabei darum, Kennt jemand den Code, der in diesem Fach üblich ist? Sieht der Brief formal gut aus? Werden die richtigen Schlüsselbegriffe gebracht? Und da sind natürlich dann Bewerber im Vorteil, deren Eltern sich damit auskennen. Also vieles klingt logisch, führt aber doch zu mehr Ungerechtigkeit.
Die haben einen sehr großen Vorteil bei.
Auch Empfehlungsbriefe können ein Problem sein. Jabbar kannte niemanden, der ihm einen hätte schreiben können. Deshalb entschied er sich für die Uni Utrecht, weil die keine Empfehlungsschreiben verlangte. Als er schließlich sein Studium beginnen konnte, merkte er, dass die anderen Studierenden fast alle von ihren Eltern in Übungskurse von privaten Anbietern geschickt worden waren. In der Vorlesung war er der Einzige mit Migrationshintergrund.
Ja, da sind auch Untersuchungen, die laten sehen.
Es gibt jetzt Untersuchungen, die zeigen, dass die Gruppe der Medizinstudierenden seit Einführung dieser Auswahlverfahren noch homogener geworden ist. Also weniger Kinder von Migranten, mehr Frauen als Männer.
Weil so viele weiße junge Frauen zum Beispiel Medizin studieren, spricht man scherzhaft auch von den blonden Pferdeschwänzen, die dort vorherrschten. Aber lustig ist das eigentlich gar nicht, findet Jebbe.
Es geht ja auch um die Bevölkerung und wie die zusammengesetzt ist. Darum denke ich, wäre es gut, wenn auch im Medizinstudium eine ähnliche Zusammensetzung zu finden wäre, damit alle Patienten einen Arzt finden können, der sie gut versteht, auch den kulturellen Hintergrund.
Eine Rückkehr zum Losverfahren fände Bildungssoziologe Thijs Boll gerechter als die derzeitigen Verfahren. Und auch der niederländische Studierendenbund spricht sich dafür aus. Und plädiert auch dafür, bei einem Verfahren zu bleiben und nicht wie bisher vorgesehen das Losverfahren neben anderen Verfahren zuzulassen.
Eine reguläre Wochenarbeitszeit von 44 bis 48 Stunden. Das klingt nach Verhältnissen wie aus dem letzten Jahrhundert. Aber diese hohe Stundenzahl ist tatsächlich noch in einigen Ländern Lateinamerikas durchaus üblich. Die Regierung in Chile will das nun ändern und hat in dieser Woche ein Gesetz beschlossen, mit dem die Arbeitszeit schrittweise von 44 auf 40 Stunden sinken soll. Ganz anders der Trend in einigen europäischen Ländern. Da gibt es Versuche und Appelle, einen 6-Stunden-Tag einzuführen, was dann auf eine 30-Stunden-Woche hinauslaufen würde. Während Unternehmen in skandinavischen Ländern beispielsweise damit schon reichlich Erfahrung gesammelt haben, findet sich in Griechenland gerade mal ein Unternehmen. Unser Korrespondent Moritz Pompel hat es besucht.
Wer in die Räume der KRS-Steuerberatung in einem Geschäftsgebäude unweit der Akropolis kommt, wird von sachlicher Nüchternheit empfangen und von einer hochkonzentrierten Arbeitsatmosphäre. Rund 15 überwiegend junge Mitarbeitende sitzen in einem Großraumbüro an ihren Schreibtischen, prüfen Belege, sprechen, wenn dann nur im Flüsterton. An den Wänden stehen Schlagworte wie »Don't trust, verify« oder »Unsere Werte, Vertrauen, Innovation«. Der Geschäftsführer empfängt uns, Konstantinos Raikos, Mitte 30. Er ist der erste Unternehmer in Griechenland, der für seine Mitarbeitenden eine 30-Stunden-Woche eingeführt hat. Oder anders ausgedrückt, 6 Stunden am Tag, nicht mehr 8 wie früher. Die große Veränderung ist vor 6 Jahren gekommen. Ich war an Krebs erkrankt und ich bin zu der Überzeugung gelangt, es muss auch mit weniger Arbeit gehen. Dafür besser organisiert und mit Hilfe der richtigen Technologie. Konkret geht es um eine App, die Raikos und sein Unternehmen für ihre Kunden eingeführt haben. Sie hilft, viele Fragen rund um die Steuerberatung einfacher zu beantworten. Vorher dagegen kam alles ungefiltert bei den Mitarbeitenden an. Die können sich jetzt auf die wirklich wichtigen Inhalte konzentrieren. Diese Umstellung hat es ermöglicht, die Arbeitszeit zu verkürzen. Seit einem Jahr läuft nun das Projekt. Die erste Arbeitsschicht geht von 8 bis 14 Uhr, dann kommen die nächsten Mitarbeiter und bleiben bis 20 Uhr. Was nach einer simplen Umstellung klingt, war allerdings alles andere als leicht umzusetzen, sagt Raikos. Mehrere Mitarbeiter haben sogar gekündigt. Am Anfang fühlt man einen komischen Druck mit diesem 6-Stunden-Tag, weil das 9-to-5, also 8 Stunden, so tief in uns drinsteckt. Es ist schwer, diese Überzeugung zu verändern. Es fühlt sich erstmal nicht gut an. Dabei zeigen verschiedene Studien, dass Arbeitnehmer zufriedener und motivierter sind, wenn sie weniger arbeiten. Eine aktuelle Umfrage unter rund 3000 Beschäftigten in Großbritannien kommt zu dem Schluss, nur 80% der bisherigen Zeit zu arbeiten bei gleichem Lohn senkt das Risiko für Stress und Burnout. Die Befragten hatten weniger Schlafprobleme und waren fitter. Dabei muss die Produktivität nicht einmal sinken, im Gegenteil. Toyota hat das im schwedischen Göteborg demonstriert. 6 statt 8 Stunden täglich, trotzdem konnte der Umsatz gesteigert werden. Auch Konstantinos Raikos konnte die Produktivität in seiner Steuerkanzlei steigern. Durch den Schichtbetrieb spart er sich Büroplätze. Und Mitarbeitende wie Anastasia Gavrielatu berichten, sie sind in der kürzeren Arbeitszeit umso konzentrierter. Es hat eine Weile gedauert, aber ich glaube, wir haben uns jetzt daran angepasst. Wir haben mehr Zeit für uns selbst, für unsere Familien, für das persönliche Leben, für Hobbys, für alles Mögliche. Gerade Frauen gibt der 6-Stunden-Tag mehr Chancen zur Gleichberechtigung, sagen Befürworter. Die Frauen können sich um die Familie kümmern und trotzdem einen Beruf ausüben, der sonst Männern vorbehalten wäre. Yorgos Thanopoulos vom Institut für kleine und mittelständische Unternehmen glaubt aber, das Modell ist nicht auf alle Bereiche anwendbar. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das in einem Handwerksbetrieb oder in der Gastronomie umgesetzt werden könnte, wo man nicht genau weiß, wann der nächste Kunde in den Laden kommt. Und es hängt auch von der Größe der Firma ab. In Griechenland bestehen 3/4 der Unternehmen nur aus 1 bis 2 Arbeitnehmern. Auch hier kann ich mir kaum eine andere Regelung der Arbeitszeit vorstellen. Nach der Finanzkrise hat sich die Situation in Griechenland zwar langsam gebessert, sagt Thanopoulos, aber viele Unternehmen könnten sich einen 6-Stunden-Tag nicht leisten. Selbst in Deutschland wäre die Frage, wie ließen sich kürzere Schichten finanzieren? Etwa in Krankenhäusern oder in der Pflege? Manche argumentieren, es gäbe gar nicht genügend qualifizierte Arbeitskräfte, um den Bedarf zu decken. Andererseits, der Beruf würde für viele deutlich attraktiver werden. Das erleben auch die Mitarbeitenden in Athen, wie Christina Bouyoukou. Von Freunden erntet sie neidvolle Blicke. Alle wollen das auch. Und es kommt immer wieder die Frage, sucht ihr vielleicht nach neuen Mitarbeitenden?
Ja, also sehr beliebt, die 6-Stunden-Tage. Wie stressfrei Beschäftigte in einer solchen 6-Stunden-Schicht tatsächlich arbeiten, könnte man auch an der Art und Weise ablesen, wie sie auf ihrer Tastatur herumtippen oder ihre Computermaus bewegen. Denn diese Bewegungsmuster können anzeigen, wie gestresst Menschen bei der Arbeit sind. Das haben Schweizer Forschende der ETH Zürich jetzt herausgefunden. Wer gestresst ist, bewegt den Mauszeiger folglich öfter und ungenauer und legt längere Wege am Bildschirm zurück. Außerdem gibt es mehr Tippfehler. Entspannte Menschen gelangen dagegen auf kürzeren und direkteren Wegen an ihr Ziel und lassen sich dabei mehr Zeit. Überrascht hat die Forschenden, dass sie mit dieser Methode noch besser die Stressbelastung bei Probandinnen und Probanden herausfinden konnten, als mit der Messung ihrer Herzfrequenz. Japan ist das Land mit der weltweit ältesten Bevölkerung. 1/4 der Japanerinnen und Japaner ist 65 Jahre oder älter. Es fehlt zunehmend an jungen Menschen, die zur Schule gehen. Auf dem Land ist das Problem der leeren Klassenzimmer daher allgegenwärtig. Japan-Korrespondent Udo Schmidt mit einem Beispiel.
Tennai, ein 5000-Seelenort in der Präfektur Fukushima, versteckt in den Bergen. Skibegeisterte schätzen die Pisten und Loipen. Der Yumoto Junior High School in Tennai hilft der sich entwickelnde Tourismus jedoch nicht. Der Bus, der am Morgen Schülerinnen und Schüler in der Gegend einsammelt, kommt nahezu leer am Schulgebäude an. Ai Hoshi und Aita Sato, beide 15, steigen aus dem Bus. Sie sind an diesem Morgen die einzigen Fahrgäste. 76 Jahre ist die Yumoto Junior High School alt. Nun wird sie schließen. Der Beschluss ist bereits gefallen. Aoi hat in der Zeichenstunde Kalligrafien hergestellt. Sie beugt sich über das Papier. Als ich davon hörte, dass die Schule schließen muss, war ich traurig. Aber ich habe auch gedacht, dass es doch Verschwendung ist, eine Schule mit so einer langen Geschichte zu schließen. Jedes Jahr machen 450 Schulen in Japan dicht. Die Yumoto Junior High ist ein Beispiel von vielen. Schuldirektor Mikio Watanabe hat den Unterricht für die letzten Verbliebenen selbst übernommen. Er sieht im Gespräch mit einem Reuters-Reporter keine Alternative zur Schließung. Letztes Jahr hat niemand hier die Schule beendet. Jetzt sind es gerade einmal 2. Es sind die Letzten. Aita Sato sitzt vor seinem Direktor und mag es kaum glauben. Ich hatte gedacht, dass meine große Schwester und mein kleiner Bruder, dass wir alle auf dieselbe Schule gehen werden. Dass daraus nichts wird, ist ein Schock für mich. Direktor Watanabe teilt das Gefühl seines Schülers. Er steht vor einer Fotowand. Viele junge Menschen schauen ernst in die Kamera. Die hier sind aus der Zeit, als wir die meisten Schülerinnen und Schüler hatten, um die 160. Es sind Fotos aus dem Jahr 1964. Für die Yumoto Junior High waren das gute Zeiten. Lange ist es her. Wer soll denn jetzt noch als junge Familie in die Berge ziehen, fragt sich Aitas Mutter Masumi Sato. Ich mache mir Sorgen, dass niemand sich vornimmt, gerade hier eine Familie zu gründen, wenn es nicht einmal eine weiterführende Schule gibt. Abhilfe ist nicht in Sicht, bis auf Aito. Die nämlich würde in Tennai gerne Lehrerin werden oder Erzieherin, falls es später wieder eine Schule oder Kinder geben sollte.
Und das war's von uns, von Campus und Karriere mit Regina Brinkmann. Schön, dass Sie dabei waren.